Es ist ein lauer Sommerabend. Die Eiswürfel klingeln im Whiskyglas, die Zigarre glüht vor sich hin. Die Nachbarn hören schon zum vierten Mal We are the Champions. Was gäb's da Schöneres, als die Fenster aufzumachen und sehr laut Männerkitsch zu hören? Heute besonders, denn wir haben euch wieder eine Live-Folge aufgenommen. Am Ende stellen wir dem Publikum, das in einen Leipziger Hinterhof zur Warte für Kultur und Debatte gekommen ist, ein paar Fragen, die ihr im Internet zuhört, natürlich nicht direkt beantworten könnt, aber sehr gerne in Kommentaren auf allen Kanälen, gerne auf Facebook, gerne auf Podigy, unserer Hosting-Plattform, gerne auch als Direktnachricht bei Facebook, wenn ihr es ein bisschen privater mögt, oder wenn ihr Gentle People der alten Schule seid, auch gerne per Mail an menekitsch@gmx.de, menekitsch da ausnahmsweise mit AE. Wir freuen uns auf eure Kommentare, Anregungen, Kritik und Vorschläge und erstmal viel Spaß mit der Live-Folge Menekitsch.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Männerkitsch. Mein Name ist Max Steibert.
Mein Name ist Ansgar Riedisher.
Und wir freuen uns wahnsinnig, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Wir haben in der Vorbereitung uns sehr viel um den Inhalt gekümmert, darum, worüber wir heute Abend sprechen wollen, und haben uns weniger Gedanken so um Opening-Jokes gemacht. Das wird uns jetzt, glaube ich, noch so ein bisschen in den Rücken beißen. Außer du kannst jetzt irgendwas Cooles erzählen. Ich wollte eigentlich erzählen, wie ich mich heute Morgen rasiert habe. Und dann meinte Ansgar, ja, aber vielleicht fällt mir doch ein besserer Gag ein.
Also, ich meine, Gag darüber, wie du dich rasiert hast. Aber erzähl mal, wie du dich rasiert hast. Jetzt hast du schon angeteasert.
Ich habe meinen Rasierer in Berlin vergessen. Wer kennt das nicht? Und musste mich darum mit so einem Einklingenrasierer heute rasieren. Und das finde ich immer wahnsinnig gefährlich. Als ich in den USA an der Highschool war, da haben die das als Bestrafung eingesetzt. Das war an der katholischen Highschool und da gab es so sehr strenge Kleiderordnungen und wie man auszusehen hat einfach. Und da war auch Bart verboten. Das heißt, die Typen, die anders als ich schon Bartwuchs hatten und vergessen haben, sich zu rasieren, da erkannte man dann immer daran, dass sie es vergessen haben, dass sie halt so komplett Pflaster übers ganze Gesicht hatten, weil die dann ins Sekretariat geschickt wurden. Da gab es ein Waschbecken und diesen Einklingenrasierer und dann mussten die sich da das Gesicht zerschneiden. Da musste ich dann heute Morgen dran denken, als ich im Bad stand.
Warum haben eigentlich Katholiken was gegen Bärte? Also auf allen Bildern. Auf allen Bildern, die man so in irgendwelchen Kirchen sieht, haben alle die Typen so Riesenbärte, oder nicht? Also Gott zum. Vielleicht deswegen. Bart nur für Gott.
Bart nur für Gott reserviert.
Oh. Und die anderen kriegen einen Klingenrasierer. Ja, deprimierend. Das war der Opening Gag.
Willkommen.
Genau, tatsächlich der inhaltliche Einstieg ist, dass ich mich ein bisschen aufregen wollte. Und zwar, ihr kennt das sicher. Also wenn ihr heute, es war ja so ein bisschen warm, wenn ihr heute durch einen Park gelaufen seid oder über den Unicampus oder basically irgendwo in der Stadt unterwegs wart, habt ihr sicher mindestens einen Typ gesehen, der kein T-Shirt anhatte. Und ich hatte neulich die Situation, dass ich mit einer Gruppe von Freundinnen und einem männlichen Freund von mir da saß und ich meinte so, irgendwie da hatten wir auch die Situation, also im Park war das, und nebendran saß irgendwie so ein Typ, der sich dann sein T-Shirt ausgezogen und mehrere Typen offensichtlich haben mitgemacht. Ich meinte so, dass mich das irgendwie immer nervt. Und die weiblichen Personen in dieser Runde meinten so, irgendwie, ja, stimmt, würde sie auch stören. Und der Typ meinte so, ja, er sieht das Problem nicht. Und da war ich ja schon wieder richtig on fire, weil ich sehe das Problem nicht, ist so die Definition von Privileg. So, also es gibt ja normalerweise so die Regel, wenn du rausgehst aus deinem Haus und es ist nicht irgendwie ein ein Schwimmbad oder am See oder so, also direkt am See, dann hast du was an. So. Und die einzigen, die diese Regel brechen dürfen, sind Cis-Männer. Und die sind dann bizarrerweise ja auch nicht diesen Repressalien ausgesetzt wie Frauen, die weniger anhaben, wo man dann sagt so, oh, die ist aber mutig, wenn sie nicht so diese sehr schlanke Figur hat oder so. Oder sowieso nicht-binäre Personen, wo man dann so, wo es dann so ein Riesending ist, wenn man nicht, wenn da nicht so viel Stoff ist. Aber Typen können einfach, egal welches Alter, welche Statur und alles, kann man sich einfach ausziehen, wo und wann man will, mitten in der Stadt. Das ist irgendwie so, das ist so okay. Und das ist auch überhaupt nicht relevant, ob es irgendjemanden stört oder nicht, sondern das ist einfach dann so, ja, ist halt warm. So, nein, es ist nicht einfach warm. Also ich habe nichts dagegen, dass Leute sich ausziehen, aber das ist eben so einer kleinen Gruppe vorbehalten von Leuten, dass ich, vielleicht siehst du das Problem auch nicht, aber ich finde, mich regt es auf.
Meinst du jetzt eine kleine Gruppe, 50% der Weltbevölkerung?
50%. Es sind ja nicht mal 50%, wenn man ja, nur so die...
Entschuldigung. Aber wer dann jetzt... Konkret heißt das dann, an öffentlichen Plätzen und auf Wiesen und auf Parks müssen Typen nicht immer oberkörperfrei rumlaufen, sonst lassen? Oder was wäre jetzt die Konsequenz?
Zumindest so lange lassen, bis die Körper, also nicht männliche Personen, nicht mehr im Falle von Frauen so übersexualisiert sind, dass sie das nicht können. Hm? Oder? Weil das ist einfach wahnsinnig unsolidarisch.
Und wo würdest du da die Grenze ziehen? Also jetzt zum Beispiel auf WG-Partys?
Na, also es...
Ne, das ist ja schon so ein geschlossener Raum. Das sind vielleicht Menschen, die sich alle untereinander kennen. Also vielleicht...
Also ich war ja schon auf WG-Partys von dir, aber noch nie auf so eine. Vielleicht gibt es WG-Partys, zu denen du mich nicht einlädst. Aber so, also wenn alle damit cool sind, okay... Das ist ja auch, also es gibt ja Räume, wo das okay ist. Also so im Freibad ist es okay, am See ist es okay, was weiß ich. Aber schon, wenn du dann eigentlich, wenn du das Ufer vom See verlässt und dann so nach Hause fährst durch die Stadt, auch schon da gibt es ja eigentlich so grundsätzlich die Regel, dass man was an, also so in gewissem Maß was anhaben sollte. Hm? Und solange es eben nur Männern vorbehalten ist, diese Regel zu brechen, ist es ein Privileg und man muss es zumindest wissen, oder? Und wenn du dich dann drüber hinwechselst, dann bist du halt irgendwie ein Arsch, aber...
Als ich in Asien gibt es ganz viele Läden, gerade so in Strandnähe, wo richtig Schilder angebracht werden, dass man nicht oberkörperfrei bitte reingehen soll, weil das unhöflich ist. Das fand ich eigentlich ganz schön.
Ja, warum fandst du das schön?
Weil ich es auch nicht so angenehm...
Weil es nicht so gut war wie deine WG-Partys?
Wenn du bei 35 Grad Pommes isst und dann sitzt so ein schwitziger Rücken so direkt an dir dran. Das ist einfach richtiger Terror.
Ja, ich habe auch, glaube ich, wenn es mich nicht alles täuscht, gelesen, dass jetzt auf der Fusion auch Typen ohne Oberteil nicht mehr bedient werden. So, also sie kriegen kein Bier mehr verkauft. Mhm. Das heißt, du musst dann zumindest zum Bier kaufen ein T-Shirt anziehen. Was vielleicht schon mal ein Signal ist, so, weil...
Es gab schon immer sehr viele oberkörperfreie Menschen auf der Fusion.
Wenn du sagst, aber Menschen, ist es dann...
Ja, aber auch Frauen. Also ich hatte da auch schon immer eher das Gefühl, dass es ein Ort war, wo das auch so in dem Rahmen jetzt der Freiheit, die sich die Menschen da nehmen, weshalb sie da auch hinfahren... In Teilen auch funktioniert hat irgendwie, aber anscheinend ja nicht so gut, wenn es jetzt diese Regelungen gibt.
Ja, weil wenn es so wäre, dann wäre das ja gut. Also so, es wird ja dann immer so ein Prüderievorwurf gleich gemacht, so, oh, ihr wollt einfach, ihr habt irgendwie ein Problem damit mit Nacktheit und so. Das ist nicht so, sondern es ist eben das Problem, dass es so selektiv ist, wer das darf und wer nicht. Verstärkt, ja, neulich war ja Christi Himmelfahrt, was ja irgendwie... Herrentag auch heißt, ich kannte die Bezeichnung bis dieses Jahr gar nicht, aber da ist es ja noch verschärft, weil da wird noch eine weitere Regel, also so, du solltest in der Öffentlichkeit ja auch nicht zu betrunken sein und nicht grölen und so, diese Sachen.
Wer sagt das?
Ja, probier...
Also ich hatte nicht hier am Herrentag das Gefühl, dass diese Regel bestand, dass man nicht betrunken
richtig,
sein
kann. Genau, aber die Regel besteht ja so normalerweise. Wenn du jetzt rausgehen würdest, hättest du, also hätte ich, ich weiß es nicht, eine Unterstellung, hätte ich so ein bisschen Hemmungen, mich komplett dicht zu besaufen und rumzugrölen in der großen Gruppe. Aber auch diese Regel ist dann an diesem Tag wieder für Männer aufgehoben. Also beim Muttertag sieht man ja nie Horden von Frauen, völlig besoffen, oberkörperfrei und gröhlend durch die Stadt. Und das ist der Punkt. So. Das ist der Punkt, das ist einfach ein. Außerdem heißt der Muttertag Muttertag. Das ist ja auch schon wieder das Ding und nicht Frauentag oder so.
Aber vielleicht heißt der hier ja auch Frauentag?
Nee? Nee.
Heißt der nicht?
Ach, krass. Ein anderer Tag. Okay. Aber auch da sieht man, also habe ich wenige. Und das einzige Äquivalent, was mir eingefallen ist, ist Junggesellenabschiede. Aber das gibt es genauso auch für Männer. Hm? So, also da gibt es kein Gefälle. Aber eben bei diesen ganzen Sachen, T-Shirt ausziehen im Sommer und Herrentag zum Beispiel, gibt es eben immer noch ein heftiges Gefälle. Und das ärgert mich. So.
Okay.
Punkt.
Also von mir aus können Junggesellinnenabschiede und Junggesellenabschiede einfach generell verboten werden. Da hätte ich auch kein Problem mit.
Ja.
Ich wüsste nicht mehr, wo ich Kondome kaufen soll.
Stimmt.
Wenn nicht jemand mit diesen komischen
und Klopfer
und so. Klopfer.
Woher soll man die kriegen?
Also das kann ruhig abgeschafft werden. Ja, und mit dem Oberkörperfrei ist es doch im Grunde ist es doch recht einfach, ist vielleicht ein bisschen einfach gesagt, aber
das ist ein schöner Satz. Einfach gesagt.
Danke. Dass man immer nochmal genau guckt, in welchem Rahmen man sich jetzt gerade befindet und wie die Situation ist. Also wenn man jetzt halt zu Hause mit drei Leuten sitzt und alle einigen sich darauf, wir wollen jetzt oberkörperfrei sein, weil uns warm ist, dann ist es ja so kein Ding.
Ja, und
das
richtig.
Aber in dem Moment, wenn man raus in die Öffentlichkeit geht, man sich dann halt auch gewisse Gedanken dazu machen sollte, in welcher Öffentlichkeit man sich wie bewegen will und was es einfach zu bedeuten hat und was, also um jetzt wieder an deinen Anfangspunkt anzuschließen, welche Privilegien vielleicht auch dahinter stehen.
Richtig. In einem ganz anderen Kontext, in dem vielleicht auch ein bisschen andere Regeln herrschen, hat sich Max begeben. Max hat nämlich, war zu Recherchezwecken in einer Männergruppe, die es hier gibt in Leipzig, die explizit als Gruppe, als Safe Space für Männer ausgeschrieben ist, soweit ich das verstanden habe. Und also wir akzeptieren natürlich diesen Safe Space und deswegen werden wir jetzt keine Namen nennen und nicht zu sehr ins Detail gehen mit den Geschichten. Aber das ist ja ganz spannend eigentlich. Also vielleicht gibt es uns erstmal so ein bisschen so eine Atmo, wer geht da hin, wie alt sind die Leute, was ist das für ein Raum, wo das stattfindet, was passiert da?
Ja, also ich muss wirklich vorsichtig sein, weil also es war sehr schwer, in diese Gruppe reinzukommen. Ich habe wahnsinnig lange mit denen verhandelt und die haben mir irgendwann die Möglichkeit gegeben, zu einem Treffen vorbeizukommen. Das ist ja so ein wahnsinnig intimer Ort, wo halt nun mal auch intime Themen verhandelt werden. Und also ja, ich werde es entsprechend nicht einzelne Personen beschreiben können oder wollen. Der Ort ist hier in Leipzig. Da finden verschiedene Seminare statt, alles so Yoga und aber auch viel so ESO-mäßig angehaucht. Die Einrichtung war so ein bisschen wie im Hort.
Ein Männerhort.
Ein Männerhort. Diese sehr flachen Tische und wo immer alles rund ist. Also selbst wenn man sich irgendwo stößt, man tut sich garantiert nicht weh, weil alles abgerundet ist.
So helles Holz so?
Genau. Und und da haben sich, ich glaube, das waren schon 17 Leute getroffen. 13 Leute, 13 Leute.
Guck mal, wir haben mehr Publikum. Getroffen.
Wir haben mehr Publikum.
Aber bei uns sind auch Frauen dabei.
Ja, da waren keine Frauen dabei. Und die treffen sich ein- bis zweimal die Woche. Es gibt die Gruppe seit 20 Jahren. Und genau, ich glaube, so viel erstmal dazu.
Und also, was sind das für Altersgruppen? Sind da so alles dabei oder ist es so?
Also, ich habe mit einem gesprochen, der meinte, er sei einer der Jüngeren und der ist 36 Jahre alt.
Hm.
Also, ich würde sagen, der Altersschnitt könnte so bei Mitte, Ende 40 liegen in der Gruppe.
Und das ist ja explizit, richtet sich das an Männer. Also wird dann auch da über Männlichkeit nachgedacht oder ist es sozusagen nur das Zugangskriterium und dann wird über andere Sachen gesprochen?
Es hat was von einer Also so die ganze Dynamik und so hatte was von der Selbsthilfegruppe. Es gab, was ich irgendwie auch ganz cool fand, es gab sehr strikte Regeln, wie das Gespräch abzulaufen hat, die auch dafür gesorgt haben, dass immer jeder ausreden kann. Haben mich dann auch am Anfang befragt, so was meine Motivation ist, dahin zu kommen, warum mich überhaupt das Thema Mann interessiert und so. Und da habe ich schon bei den Fragen gemerkt, dass sie einfach sehr geübt darin sind, Fragen zu stellen und auch nachzufragen. Und
wer sind so, die, also die Leitung von der Gruppe?
Es gibt keine Leitung.
Okay.
Es gibt keine Hierarchie. Es gibt natürlich Leute, die dann irgendwie die Mail-Verteiler bepflegen oder so. Und es ist so, dass sie natürlich schon immer über Themen sprechen, die aber dann im Grunde schon nochmal so einen Twist zum Mann hin haben. Also um jetzt so ein aus der Gruppe losgelöstes Beispiel zu nennen, meine Freundin hat mich verlassen, ich hatte Ärger mit meinem Chef oder mit meiner Chefin, hab meinen Geburtstag gefeiert und so viele Leute sind gekommen und so hat sich das für mich angefühlt. Und das waren so die Themen, die da ungefähr verhandelt wurden.
Aber man kann also...
Aber auch, ich habe so und so viele Frauen in den vergangenen 2 Wochen mit denen geschlafen.
Oh.
Und so hat sich das angefühlt.
Okay, verstehe. Aber man kann mit einer sehr großen Bandbreite von Themen kommen. Wird denn über das Männliche daran reflektiert auch?
Okay. Und ich glaube, das ist auch gerade der Sinn oder vielmehr die der Wunsch, den vielleicht viele Mitglieder der Gruppe haben, ist genau diese ganzen Reflexionsebenen auszuklammern. Also dieses Mal Mann sein, dass man sich dahin stellt, nicht über Begriffe wie Toxic Masculinity oder über, wie jetzt bei deinem Oberkörperfrei-Beispiel, zu überlegen, welche Privilegien hat oder aus welcher Position man gerade heraus spricht, sondern das alles auszublenden und einfach in der Gruppe, wo Leute sind, die einem Fragen über sein Leben stellen und sich da dann zu öffnen und irgendwie frei über diese Themen zu reden.
Findest du das sinnvoll?
Sinnvoll unter welchem...
also hast du das
was
Gefühl...
Was findest du sinnvoll im Leben, Ansgar?
Das ist eine tiefsinnige Frage. das scheint ja... Also die Mitglieder dieser Gruppe kommen ja wieder, das scheint denen ja zu helfen. So. Glaubst du, das hilft auch Menschen im Leben dieser Männer, die vielleicht keine Männer sind?
Ach so, du meinst das...
also der gesellschaftliche Impact.
Wenn die dann wieder raus auf die Straße gehen...
Ja, genau. Sind die dann so mit Testosteron vollgepumpt und oder ist es irgendwie zum Druck ablassen?
Also es würde mich fast verstören, wenn die völlig mit Testosteron vollgepumpt werden nach dem Treffen. Ich glaube schon, dass es erstmal nur ihnen darum geht, wie sie sich selbst danach fühlen und dass es ihnen selbst dabei hilft, über Sachen nochmal anders nachzudenken. Anders schließt hier natürlich nur ein die Perspektive, die die Teilnehmer der Gruppe haben. Und ich fand es halt, es war einfach ein bisschen schwer als... jemand da zu sein, also jetzt in meiner Rolle als Journalist da zu sein, weil ich halt trotzdem bei dem Treffen mitgemacht habe, aber dadurch, dass sie mich halt am Anfang gefragt haben, warum ich da sein will, was ich gern wissen will oder so, habe ich dann zum Beispiel auch so Begriffe wie toxische Männlichkeit oder so mit reingebracht, die sie dann auch im Anschluss verhandelt haben. Ich weiß dadurch aber nicht, ob die jemals über toxische Männlichkeit gesprochen hätten, wenn ich nicht da gewesen wäre. Also darum habe ich das auch aus dem Text rausgelassen, den ganzen Part, weil da natürlich immer sein kann, dass man halt selbst auch ein bisschen die Dynamiken der Gruppe, wenn auch unabsichtlich, in irgendeiner Weise unterläuft.
Der Text, hast du gesagt, du hast eine Reportage darüber geschrieben.
Genau.
Das ist eher wie so eine teilnehmende Beobachtung, so als Ethnologe im Fremdenreich der Männlichkeit quasi. Aber was glaubst du, warum braucht es denn diesen Safe Space? Also solche Sachen gibt es, also so Sachen, die, das erinnert ja fast ein bisschen an so eine Selbsthilfegruppe oder so, die das ja oft gibt, wenn man in irgendeiner Form einen gewissen Leidensdruck hat oder so. Also wenn man jetzt irgendwie eine bestimmte Krankheit hat oder wenn man jemanden verloren hat oder wenn, also solche Probleme werden ja oft in solchen Gruppen verhandelt und da braucht man dann solche Safe Spaces. Was glaubst du, also ist dir klar geworden im Kontakt zu dieser Gruppe und in der Veranstaltung selbst, warum es diesen Safe Space braucht?
Ich glaube, dass jetzt so ganz, ganz generell gesprochen, es ja irgendwie, es ist ja leichter, wenn man über Themen sprechen kann, so wie man schon immer über Themen gesprochen hat. Wenn man sich der Denkweisen bedienen kann, die man schon immer hatte und wenn man genauso auch das Vokabular nehmen kann. Und das jetzt gerade, wo es ja einen gewissen gesellschaftlichen Wandel gibt, hin jetzt zum Beispiel zum Binnen-I, dass das
zum
schon...
Sternchen.
Oder zum Sternchen. Dass das schon eine Form von Anstrengung oder auch vielleicht auch von Konfrontation ist, der ja schon mal ungewohnt ist und der auch ein gewisses Maß an Anstrengungen erfordert. Und ich spreche da gerade nicht für die Gruppe. Ich kann mir aber vorstellen, dass es einfach dann leicht ist, einen Raum zu haben, wo das halt alles ausgeklammert wird. Und zwar es den Konsens gibt, dass es ausgeklammert wird. Und dass das erstmal, und ich würde es auch gerade damit nicht bewerten, sondern ich will damit einfach sagen, dass es leichter ist.
Und
es ist leichter, ja, sich um diese Dinge nicht Gedanken machen zu müssen.
Und das ist ja die Frage, ob das dann dazu da ist, in Opposition dazu zu gehen und zu sagen, dass es irgendwie, also das irgendwie kollektiv stillschweigend oder explizit abzuwerten. Kann ja der Effekt sein, wenn man sagt, man schafft sich einen Raum, wo man diese Regeln nicht befolgen muss oder wo man damit nicht konfrontiert wird, weil es unbequem ist. Oder man kann...
Ja, aber das haben ja einfach Gruppen per se an sich. Also, dass es irgendeine Form von Abgrenzung gibt von anderen Gruppen, das ist ja prinzipiell so das Ding bei Gruppen. Wir haben uns alle zusammengefunden, weil wir das und das doof finden. Und so haben die sich zusammengefunden... unterstelle ich, um halt sich gegenseitig zu helfen, aber auch um sich von gewissen Bewegungen, die sie nicht nachvollziehen können, die sie nicht gut finden, um sich davon abzugrenzen.
Also wenn ich das jetzt mal ganz scharf formuliere, dann kommt mir das wirklich ganz schön gruselig vor. So, dass man dann sagt, man entzieht sich diesen Themen, weil es unbequem ist. Also jetzt ganz böse formuliert. Ich weiß, ich war nicht dabei, aber man entzieht sich diesen Themen, weil es unbequem ist und weil man so die eigene Männlichkeit nicht so sehr in Frage oder die eigene Rolle und eben Privilegien, wie du sagst, nicht in Frage stellen will, sondern in so einem Nimmerland.
Ja, aber dreh es doch mal kurz zum Klimaschutz. Das ist doch genau das Gleiche. Da entzieht man sich doch auch, weil es deutlich gemütlicher ist, Konsumverhalten
das?
Nicht einzuschränken.
Aber man macht man ja nicht, man macht ja nicht eine
nicht
Gruppe
so
auf. Man macht ja nicht eine Gruppe auf, wo man irgendwie Benzin verbrennt oder so.
Soweit ich weiß, verbrennen die auch kein Benzin.
Die reimen sich damit ein, damit sie männlich riechen. Nein, ich will das gar nicht lächerlich machen. Also habe ich schon. Aber ja,
hast du schon ein bisschen?
Sorry dafür. Aber so, also ich will ja nur mal so Devil's Advocate.
Nee, finde ich auch gut. Aber ich glaube, halt, was ich dann nochmal hochhalten würde, ist das erstmal, sich das Leben einfacher machen zu wollen, dass es erstmal ein menschlicher Reflex ist.
Okay.
Einer, den man nicht gut finden muss und den wir ja auch, dadurch, dass wir uns ja jetzt zum Beispiel halt einfach mal einen Podcast gemacht haben und damit also versucht haben, das genaue Gegenteil von es sich einfach zu machen, sondern sich in irgendeinen Hof zu setzen, wo die Vögel ganz laut sind und darüber zu reden, dass sie das Gegenteil von sich leicht machen. Und das ist halt eine Möglichkeit und das ist halt eine andere Möglichkeit, wenn man sich halt dann für diesen Schritt entscheidet, bei einer Männergruppe mitzumachen.
Okay.
Ich glaube, unzufrieden?
Warum bin ich
jetzt? Sag doch mal, was dich ärgert.
Ja, also das ist ja schon genau die Horrorvorstellung, oder? dass man mit feministischen Positionen, insofern, dass sie eigentlich für eine größere Pluralität sind und für eine Offenheit, dass man damit tatsächlich Gruppen produziert, die sich dem gezielt verschließen.
Es gibt die Gruppe seit 20 Jahren.
Okay. Feminismus schon viel länger. Burn. Aber, ja.
Touché.
Genau, das macht mich unzufrieden. Aber vielleicht kommen wir da auch einfach nicht zusammen.
Ich glaube, das darf dich ja auch unzufrieden machen. Und ich bin jetzt der Gruppe auch nicht beigetreten. Und das hat auch Gründe.
Okay,
ja. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt aber nicht zum bewaffneten Widerstand gegen alle Männergruppen in Leipzig aufrufen.
Das ist doch schön.
Ja, das ist doch ein gutes Fazit, oder?
Das ist ein gutes Fazit. Ja, nach dieser kleinen Vorspeise quasi, das sind wie so zwei kleine knusprige Themenbruschetta, sind wir jetzt beim Hauptgang angekommen. Das ist doch eine elegante Überleitung.
Das war mega elegant.
Guck mich so unzufrieden. Ich habe mir das lange überlegt.
Themenbruschetta.
Themenbruschetta, ja, ist so schön.
Alter.
Das knuspert so.
Okay.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Gut, das ist die Hauptsache.
Vielleicht hätte ich doch nicht nur einen Salat essen sollen. Ich
weiß, nee.
Dann kommen wir aber jetzt zu unserem Hauptthema. Möchtest du das anmoderieren?
Ja, kann ich machen. Wir haben einen Vorschlag gekriegt, dass wir doch mal sprechen sollen über unsere Top 3 Männer. Und zwar Top 3 Männer, die wir haben uns dann so ein paar Bedingungen selbst gegeben. Und zwar, sie müssen noch leben, sie müssen männlich sein und sie müssen noch aktiv irgendwie in ihrem Schaffen noch da sein. Also wenn jetzt zum Beispiel einer noch lebt und ein wahnsinnig toller Typ ist, aber 99 Jahre alt ist und nur noch zu Hause sitzt, dann zählt das leider nicht. Und,
genau, also wir sind nach der letzten Live-Veranstaltung ein bisschen abgefüllt worden und betrunken nach Hause gelaufen. Und da kam dann die Frage auf, kann man das eigentlich positiv definieren mit der ganzen Männlichkeit, weil wir auch viel kritisieren immer und viel runtermachen und ich rede schlecht über Männergruppen und so. Und kann man das irgendwie positiv definieren? Und dann kam eben ja genau diese, irgendwann später diese Frage auf nach Männern, die zukunftsweisend mit ihrer Männlichkeit umgehen.
Ja.
Und dann haben wir angefangen zu überlegen. Und das war ganz schön schwierig. Also ich habe dann die ersten Namen, die mir so eingefallen sind, waren unter anderem, dachte ich an Eddie Redmayne. Über den haben wir, glaube ich, sogar schon mal kurz im Podcast gesprochen.
Du hast schon mal kurz über ihn im Podcast
gesprochen. Ich habe schon mal kurz über ihn im Podcast gesprochen, weil er ja zumindest so wahrgenommen wird und oft so besetzt, auch in Filmen, in denen er spielt, dass er so eine gewisse schon klar cis-männlich lesbare, aber trotzdem androgyne Männlichkeit ausstrahlt. Also die deutsche GQ zum Beispiel, die ja schon jetzt normalerweise nicht so für androgyn ist, hat ihn in einem rosa Anzug aufs Cover gesetzt und ein Gentleman der neuen Art oder so getitelt. Mhm. Also und auch, wenn falls jemand gesehen hat, in diesem Fantastische Tierwesen-Film spielt er ja so einen Typen, der so ein Naturforscher ist und immer so sehr genau hinguckt und sehr auch schüchtern ist und sehr gut mit Tieren kann, aber nicht so ganz so gut mit Menschen und dem eben sehr viele Eigenschaften, die sonst männlichen Protagonisten, zum Beispiel eben in den Vorgängerfilmen, den Harry Potter Filmen, Harry, die absolut haben, also dass sie so ganz zielgerichtet sind und ehrgeizig und alle retten und so, die starken Typen sind, die gehen dem völlig ab. Also die präsentiert er irgendwie alle nicht. So ein bisschen problematisch, aber das ist eine andere sehr große Diskussion, ist vielleicht, dass er dann, dass das dann auch dazu, diese androgyne Ausstrahlung hat dann dazu geführt, dass er auch als in The Danish Girl als Transsexuelle besetzt wurde, was danach so ein bisschen Diskussionen gab, aber das ist vielleicht Stoff für eine andere Folge. Aber trotzdem ist mir dieser Name eingefallen, weil es eben eine andere Form von Männlichkeit auf eine sehr große Bühne bringt.
Und das ist jetzt so ein bisschen die Henne-Ei-Frage, aber was, was meinst du, woher kommt es, dass er diese Rollen kriegt oder so spielt?
Ich glaube nicht, dass es erstmal so ein... Also ich glaube nicht, dass das alles eine Inszenierung ist. Also ich glaube nicht, dass er quasi von Anfang an nur so tut, als sei er Androgyn. Und zu Hause ist er dann so... Sitzt der oberkörperfrei auf der Couch und reibt sich den Bauch mit Bier ein oder so. Mhm. Also ich glaube, das ist einfach...
Der ist in der Männergruppe von L.A.
Genau. Ich glaube, der ist schon einfach so. Und das Erstaunliche ist ja eher nicht, dass es solche Männer gibt, weil ich würde mal die steile These vertreten, dass es die schon immer gab, sondern dass er jetzt gerade so breit besetzt wird und dass er gerade so ein gefragter Schauspieler ist. Und dass es offensichtlich in gewissem Maß ein Interesse gibt für mehr verschiedene Männerrollen, dass man eben nicht nur Chris Pratt besetzt.
Oder Keanu Reeves.
Puh.
Ich habe Keanu Reeves beleidigt.
Hast du ihn beleidigt?
Nee, ich habe nicht.
Hast du gesagt? Okay. Ja. Aber so richtig, also ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob er sich jetzt so explizit über seine Männlichkeit äußert. Das ist jetzt nicht so sein Hauptanliegen. So, von dem her ist er eher dadurch, was er verkörpert, vielleicht ein mögliches Vorbild, wenn man so will.
Ich habe mich mit Wes Anderson beschäftigt, beziehungsweise Wes Anderson ist mir eingefallen, beziehungsweise Wes Anderson ist mir nicht eingefallen, sondern seine Filme sind mir eingefallen. Vor allem, halt die Figuren, die darin auftauchen. Ich wollte dann noch mal ein bisschen nachgucken, also um so ein paar Beispiele zu suchen, wollte ich mir noch mal ein paar Figuren in Erinnerung rufen lassen. Und da fand ich ganz lustig, es gibt so, es scheint wahnsinnig viele Leute zu geben, die sehr, sehr viel Zeit haben und sich gern mit Wes Anderson beschäftigen. Es gibt zum Beispiel eine Website, die hat 161 Wes Anderson Charaktere aufgelistet in einem Ranking. Also die 161, also so von worst to best.
Nach welchen Kriterien? Einfach wie?
Wieso die so fanden? Also, es gab dann auch immer so drei, vier Sätze. Zeit. Ja, es gab jedem Einzelnen.
Ja, weil bei Harry Potter Charakteren, das sind ja schon sehr viele, aber da könnte man ja noch so, aber bei 161 Leuten, also was ist denn der Unterschied zwischen Platz 160 oder zwischen Platz 53 und 54? Das muss ja, wow.
Und ich frage mich vor allem auch, wen die als Charakter definiert haben. Ja, denn stimmt. So auf dem letzten Platz, das habe ich natürlich extra aufgeschrieben, auf Platz 161 ist der Fire Chief aus Fantastic Mr. Fox. Ich glaube, der sagt einen Satz. So, aber den haben sie als Charakter und fanden den echt beschissen anscheinend.
Richtig das, schlechter Charakter.
Das war so ein der blöder Fire Chief. Wow. Ja. Also in der Begründung stand wohl, das ist ja so animiert, in der Begründung stand, dass er nur einen Gesichtsausdruck hatte.
Okay, aber er sagt ja auch nur einen Satz.
Auf dem ersten Platz.
Andererseits, Til Schweiger hat immer nur einen Satz, also er hat mehr als einen Satz, aber auch nur einen Gesichtsausdruck, von dem er...
Er ist der Fire Chief.
Er ist der Platz 162.
Okay. Gut. Auf Platz 1 war Max Fischer aus dem Film Rushmore. Den habe ich natürlich nicht gesehen, darum kann ich da jetzt gar nichts zu sagen. Was mir beim Anhören der letzten Live-Folge aufgefallen ist, ist, dass ich immer sehr viel gestottert habe, glaube ich, und auch relativ viel wirre Sachen gesagt habe. So wie jetzt gerade zum Beispiel. Darum habe ich mir aufgeschrieben, warum ich interessant finde, dass es Wes Anderson Charaktere gibt und dass man über die reden sollte. Danke. Die überwiegend männlichen Protagonisten leiden unter Verrat, unter dem Gefühl, verlassen worden zu sein, unter den Rollen, denen sie häufig glauben, entsprechen zu müssen. Sie sind Außenseiter, isoliert äußerlich und innerlich. Es gibt so ein wissenschaftliches Werk-Dings, das heißt Millennial Masculinity. Und da hat Chris Rope ein Kapitel geschrieben mit dem fabelhaften Titel Wes Anderson Entitled Masculinity and the Crisis of the Patriarch. Das habe ich nicht gelesen. Ich habe aber ein griffiges Zitat rausgesucht, das ich jetzt vorlese. Leider auf Englisch. Was aber, finde ich, so ganz gut darstellt, warum, und zwar geht es da um zwei Charaktere, die zwei Hauptcharaktere aus dem Film The Life Aquatic with Steve Zissou. Der heißt Tiefseetaucher, ja. Heißt der auf Deutsch, vielleicht hat ihn irgendjemand gesehen. Und da schreibt der, also dieser Film, addresses loss by providing two opposing models for dealing with it. Erstens, rejecting mourning for a misguided quest for vengeance, represented by Steve's desire to avenge the death of his best friend Esteban. And zweitens, mourning that abandons a facade of masculine stoicism for an ability to speak about the significance of one's loss, represented by Ned's relationship with Jane Winslet Richardson. So, fand ich irgendwie ganz schön, also dass es hier um Trauerbewältigung zweier männlicher Figuren gibt. Einmal das in Anführungsstrichen natürliche Trauern vielleicht mit dem Auseinandersetzen mit den eigenen Gefühlen, mit Weinen, mit Verletzlichkeit und dann in der anderen Figur, in der Hauptfigur, wo das eher auf Wut, aber auch krasser Unterdrückung von Gefühlen ja, daran übergeht. Das fand ich jetzt bei dem Film ganz cool.
Also, und das Wegweisende für eine moderne Männlichkeit ist daran, dass es eben so offensiv thematisiert wird, dass eben, und damit wären wir ja wieder bei Toxic Masculinity, dass es eben diese starre Männerrolle, der man versucht zu entsprechen, auch dazu führt, dass man die Gefühle unterdrückt und dass es eben in zwei Figuren, die sich so gegenüberstehen, gezeigt wird.
Genau, in Vater und Sohn.
Und welche, weißt du, welche der ist mit, der ist so unterdrückt, der Vater?
Klar.
Okay. Das heißt, es wird auch ein Wandel abgebildet von, hin zu einer moderneren Männlichkeit, die diesem Korsett nicht mehr entspricht, oder?
Es wird zumindest, ich glaube, was die Filme oft zeigen, ist die Möglichkeit eines Wandels, oder die Hoffnung auf Wandel, was ich gut finde. Oft werden aber auch einfach Figuren, gerade dadurch, dass sie ja gern auf verschiedenen Ebenen oder auch einfach sehr intim gezeigt werden. Da ist mir noch eingefallen, der bei Moonrise Kingdom, wo Ed Norton so einen Pfadfinder-Anführer spielt. Das ist auch total cool. Also der qualmt die ganze Zeit und ist immer sehr streng mit den Jungs, zieht sich dann aber immer in sein kleines, süßes Pfadfinderzelt zurück und nimmt dann da so Audio-Tagebuch auf. Und ist dabei halt, öffnet dabei total sein Herz und schafft es dann aber auch später, das nochmal mehr zu transportieren den Pfadfindern gegenüber. Und wird halt auch irgendwie auch mit ein Held in der Geschichte. Und das fand ich irgendwie total schön und darum gucke ich auch die Filme irgendwie ganz gern.
Also weil eben die Männerrollen aufgebrochen werden?
Ja.
Okay.
Es ist ja so, Pfadfinder-Chief ist ja erstmal, bei Pfadfindern hast du ja immer noch dieses so leicht militärisch angehauchte, ganz leicht, mit den Hierarchien und so. Und dass das dann halt gerade durch diese Nebenerzählung und so, er das zumindest versucht so zu unterwandern und das finde ich schön.
Ja.
Wie geht's weiter?
Wie geht's weiter, ja. Nachdem uns so die ersten Sachen eingefallen sind und dann noch mehrere Leute, die in so eine sehr ähnliche Richtung gehen, wie die, die wir eben hatten, wo wir dann dachten, das ist jetzt auch keine Bandbreite an verschiedenen Formen von Männlichkeit, sondern man kann eben noch Leute dazu nehmen, die irgendwie darüber ein bisschen deutlicher reflektieren in ihrem Schaffen. Also wir dachten auch noch an John Oliver, der ja immer wieder
den Talkshow-Host aus
den USA. Den Talkshow-Host, der hat Last Week Tonight heißt die Show und der führt immer wieder Interviews und ich hatte eben so im Kopf noch, dass er, wenn er mit Frauen interviewt, dann ist er, nimmt er sich sehr zurück und lässt Raum für deren Perspektive und sagt, das ist hier meine Frage, die kommt da und daher, aber vielleicht ist alles Quatsch, weil ich einfach deine Perspektive nicht habe. Und dann, also so diese Form von Reflexion der eigenen Position finde ich manchmal hin und wieder auch da sehr angenehm. Aber das alles schlägt ja in so ein bisschen so eine ähnliche Kerbe. Und das ist mir zumindest ja sehr, sehr schwer gefallen, da noch mehr, also jetzt mit allein schon mit einer Dreierliste aufzuwarten.
Genau, also effektiv sind wir gescheitert an unserem Vorhaben, kann man so zusammenfassen, und sind Namen eingefallen. Aber uns ist vor allem auch aufgefallen, das ist ja zuallererst, und das ist vielleicht so der Schritt, den wir anfangs noch übersprungen haben, als wir so aufgeregt anfingen zu brainstormen für das Thema, zu definieren, was wir denn jetzt genau suchen. Also was suchen wir in einem Menschen oder in einem Mann, damit er es in unsere Top 3 Männer schafft, oder?
Mhm. Und ich habe dann, also so, wir überlegen schon länger an dem Thema rum, und ich habe dann, war immer sehr unzufrieden, weil ich nicht genau wusste, was mir eigentlich fehlt, um diese Frage beantworten zu können. Und dann ist vor 10 Tagen in der Paris Review, das ist eine Literaturzeitschrift, aus den USA, wir haben nur USA-Beispiele heute.
Die ist aus den USA?
Die ist, glaube ich, oder?
Warum heißt die Paris aus den Review?
Weil die USA sich da mit dem Glamour der alten Welt umgeben will. Okay. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall kam da vor ungefähr zehn Tagen ziemlich genau, ein Artikel raus von Ocean Vuong. Das ist ein bisher vor allem als Lyriker profilierter Schriftsteller, der so vietnamesisch-amerikanische Wurzeln hat und darüber viel schreibt, aber eben auch über verschiedene Formen von Männlichkeit. Und hat einen Artikel geschrieben, der hieß Reimagining Masculinity, in dem er beschreibt, dass sein Problem mit Maskulinität eigentlich immer ist, dass er sich da nicht so zu Hause fühlt. Also er fängt an mit der Beschreibung, wie er sich als Jugendlicher beim Spielen den Fuß umtritt und dann von einem anderen männlichen Mitspieler verarztet wird, der dann dauernd, während er ihm sehr kompetent und sehr liebevoll eigentlich den Fuß bandagiert, immer wieder sagen muss, no homo, so, das ist jetzt irgendwie so, wir sind alle wahnsinnig hetero hier, aber ich kann dir trotzdem den Fuß bandagieren. Und davon ausgehend macht er sich Gedanken darüber, warum es eigentlich diese Entschuldigung braucht, einfach nett zueinander zu sein und der Männern und auch auf einer körperlichen Ebene. Ja,
auch diese Distanzierung, die er dadurch
einhergeht, ne? Während er ja aber eigentlich so sehr sehr sorgfältig eben diesen Fuß bandagiert. Und Ocean Vuong kommt dann eben darauf, dass er sagt, Männlichkeit ist eben immer auf eine Art sehr dominant und sehr auf eine körperliche Art eben nicht zärtlich, zumindest unter Männern, so definiert, so gesellschaftlich, und kommt dann darauf, dass er eigentlich sagt, sein Problem damit ist, dass er sich damit noch nie identifiziert hat. Dass er aber gleichzeitig jetzt nicht diese Möglichkeit nutzen will, zu sagen, auf Englisch geht es ja relativ einfach, dass man sagt, man benutzt das Pronomen they und sagt also, man stellt sich ganz außerhalb von der Geschlechterbinarität. Das will er auch nicht machen, weil das ja dann irgendwie sich das so aneignet von Menschen, die eben tatsächlich trans sind. Und dass er zu dem Schluss kommt, er bleibt innerhalb von dieser Männlichkeit und versucht, die zu erweitern. Und das fand ich sehr aufschlussreich eigentlich, weil das genau das Problem ist, auf das ich gestoßen bin, als ich mir männliche Vorbilder überlegt habe, dass ich das Gefühl habe, dass es irgendwie die Art von Männlichkeit, die ich suche, vielleicht einfach nicht gibt. Und dass man dahin arbeiten muss, dass es die gibt. Eben eine Männlichkeit, die sich zum Beispiel nicht entschuldigen muss, wenn man sich den Fuß bandagiert.
In der letzten Szene in dem Text, da macht er doch dann das Licht aus in dem Raum und
dann gehen sie raus.
Und dann gehen sie raus. Genau, aber da gibt es doch trotzdem nochmal diesen kurzen Moment des Innehaltens und Realisierens, dass in dem Moment, wo irgendwie das Licht aus ist und nicht mehr auch dieser Satz zwischen ihnen steht, es irgendwie viel mehr ein Gefühl von Zweisamkeit hat. Aber glaubst du, dass dann da Männlichkeit liegt?
Du meinst, es ist ein einfach...
Oder anders formuliert, wenn Männlichkeit etwas per se Dominantes hat oder das per se mitschwingt, was ist denn dann, kann dann eine Männlichkeitsvorstellung das Gegenteil dessen sein?
Ah, du meinst, ob man dann Männlichkeit komplett abschaffen müsste, damit es passt?
Zum Beispiel.
Und also so komplett die Geschlechter auflösen müsste, dass es...
Licht aus.
Licht aus, keine Geschlechter mehr. Hm? Das ist natürlich... das ist so eine Idealvorstellung, glaube ich. Also es gibt ja immer den
von
Effekt,
dir?
Dass...
Oder von dem Autor?
Nee, also so, das ist eine Vorstellung, die... Warte kurz. Für die Aufnahmen.
Entschuldigung.
Also... Es ist ja immer so, dass wenn ich mir eine perfekte Welt ausdenke, und eine perfekte Welt kann eben in sich sein, dass es einfach keine Geschlechter gibt und alle begegnen sich auf der gleichen Ebene und alles ist fein. Also das ist so eine Welt, die sehr einfach und wahrscheinlich sehr schön wäre, weil es einfach die Probleme, die wir jetzt haben in Geschlechterverhältnissen, nicht mehr gibt. Ja. Das ist finde ich schon, ist deswegen eine schöne Vorstellung, weil sie so einfach ist. Nur ist aber leider... Also, und das kann man sich vielleicht als Ziel setzen, aber es ist die andere Frage, ob es realistisch ist, dass wir da hinkommen. Denn es werden weiter viele Menschen innerhalb dieser zwei Geschlechter erzogen. Wir sind auch alle so erzogen, das wird man auch nicht einfach los. Das ist keine... Lösung, die wir in den nächsten 100 Jahren verwirklichen können, und viel länger werden wir auch nicht leben, wahrscheinlich. So. Hm. Das heißt, wir müssen ja irgendwie eine Lösung finden, wie wir jetzt damit umgehen. Und wenn jetzt eben das Männlichkeitsbild ist, dass wir irgendwie, also Ocean Vuong belegt es so an sehr vielen Sprachbildern, dass man sagt, dass er sagt, männliche Jugendliche werden irgendwie dann so erzogen, allein schon sprachlich, dass man immer sagt, und knock 'em dead und so. Also dass man so aggressive Sprachbilder auch schon benutzt, wenn man auch über männlich konnotierte Sportarten redet oder über...
Did you shack her?
Ja, so, genau. Also so ja. diese ganzen sehr aggressiven Sprachbilder, die Männer untereinander und in der Männererziehung sozusagen verwendet werden. Dass also Männlichkeit immer noch verknüpft ist mit Aggression. Und wenn man diesen Zusammenhang auflösen könnte, wäre ja schon viel geholfen. Weil es eben ja auch eine Aggression ist, die sich nicht nur gegen andere richtet, sondern auch im Sinne von Emotionen unterdrücken gegen die Person selbst. Berechtigte Frage, aber was bleibt dann von Männlichkeit übrig, wenn man das positiv definieren will?
Ja, eine Frage, die wir vielleicht auch gleich mit in die Gesprächsrunde bringen. Zusammen natürlich auch mit den Fragen, habt ihr noch Ideen, wer auf unsere Top-3-Liste rauf könnte? Wie stellt ihr euch das vor, wie man das Ganze überhaupt...
Macht ihr doch mal unseren Job.
Macht ihr doch einfach mal unseren Job, und dann setzen wir uns gleich noch gemütlich bei einem Bier zusammen und plaudern darüber noch ein bisschen.
Und damit erstmal vielen Dank.